ein edler Tropfen. Sein Ruf eilt ihm voraus. Ein Sekt wurde neulich so beworben: ein fein tänzelndes Zitrusspektakel am Gaumen. Ein anderer Wein wurde so beworben: ein Schwergewicht an Aromen von Waldbeeren, Schokolade und zum Schluss beim Abgang ein Hauch von Vanille. Aber das Schönste ist das, was ich gestern in meinem Weinkeller dann noch gefunden habe. Den habe ich ganz übersehen, den Wein, der stand da so, auf Englisch natürlich. Ein köstlicher roter Wein, elegant, fruchtig und soft, kultiviert in einem Naturpark. Reich an vielen Gerüchen aus diesem Park, an Geräuschen aus diesem Park, an Farben in diesem Park. In diesem Park ist das Leben von allem Lebendigen, Blüten, Blumen, Pflanzen und wilden Tieren. Der pure Ausdruck eines wilden Charakters. Dieser Wein etwas Besonderes. Ein edler Tropfen. Und jetzt lese ich euch ein Liebeslied über diesen Weinberg aus dem Propheten Jesaja. Ich will euch ein Liebeslied singen. Da hängt mein ganzes Herz dran. Von meinem geliebten Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg. Auf einer fruchtbaren Höhe, fett war der Boden, da kann die Frucht wachsen. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit dem edelsten Tropfen, der edelsten Sorte. Er baute mittendrin einen Turm und hob eine Kelter aus, worin er dann die Trauben keltern konnte. Er hatte alles getan und mehr, das Beste für seinen Weinberg. Dann hoffte er und wartete er, dass der Weinberg süße Trauben brächte. Soweit das Liebeslied. Und jetzt auf einmal verändert sich das Liebeslied in ein Klagelied. Ein Satz nur. Da singt der Freund: aber er brachte mir saure Beeren. Und dann ändert sich das Lied vom Klagelied in einen Gerichtsspruch. Ihr Bürger von Jerusalem, ihr Bürger von Israel, setzt euch mit mir zusammen zum Gericht. Sprecht das Urteil zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, was ich nicht für ihn getan habe? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Und warum brachte er nur saure Beeren? Ich will euch jetzt den Richterspruch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zur Weide für die wilden Tiere. Seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zum Ödland lasse ich ihn werden. Man soll seine Reben nicht schneiden, wild soll er ranken, dann wachsen keine Früchte mehr. Dornen und Disteln werden dort wuchern. Und ich verbiete dem Regen, dem Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn, das ist das Haus Israel. Vom Liebeslied zum Klagelied zum Gerichtslied. Der edle Tropfen Israel. Welcher Ruf eilt Israel voraus? Hier, das war, da habt ihr gejubelt, wo ich euch diesen Tropfen angepriesen habe. Der Ruf, der vorauseilt, ja, der will jeder jetzt probieren nachher, gell? Und welcher Ruf eilt Israel voraus? Von dem her, von dem letzten, von dem Gerichtswort, ist es ein klarer Ruf. Ihr habt das, wozu ihr eigentlich gerufen seid, habt ihr schändlich missbraucht. Plus kleine Szene, als der Jesaja das gesprochen hat. Vielleicht erinnert es an heute. Es waren Großgrundbesitzer. Die haben es geschafft, über Jahre systematisch den kleinen Weingärtnern ihre Weinberge wegzunehmen, indem sie sie in die Schuldsklavenschaft gebracht haben. Die haben sie in Not gebracht, dass sie kein Geld mehr hatten, ihren Acker zu bewirtschaften. Es gab dort in diesem Land immer wieder Hunger, immer wieder Dürren. Und dann musste man Kredit aufnehmen für diese Jahre, um dann wieder nächstes Jahr neu den Weinberg bestellen zu können. Und sie haben systematisch das geschafft, für sich immer größere Flächen einzukaufen, durch die, die in Schuldsklavenschaft gerieten, die es nicht mehr geschafft haben, ihren Weinberg zu erhalten, und die anderen Stück für Stück zum Aufgeben zu bewegen. Und da hinein spricht Jesaja dieses Wort. Ihr überspielt euer Tun. Im Tempel in Jerusalem, im Gottesdienst, sagt ihr noch, was machen wir denn falsch? Wir schaffen es durch die Zusammenlegung, dass der Wein besser wird. Israel kann den verkaufen in andere Länder. Ihr habt was davon, es kommt wieder rein. Aber wohin fließt's? In die gierigen Taschen. Aber das verschweigen sie. Sie überspielen und sagen, wir tun doch nur Gutes. Ihr merkt, wie schnell Gutes und Böses beieinander liegt. Die Propheten und die Gottesdienstleiter im Gottesdienst in Jerusalem haben diese Leute sogar noch gelobt, was sie da für das Land tun. So falsch kann manchmal die Welt werden. Klammer zu, das war die aktuelle Situation. Aber worauf ich jetzt als erstes eingehen will, ist, wozu hat denn Gott Israel gerufen? Und ich will nochmal auf das Liebeslied zurückkommen. Warum ist denn Israel ein edler Tropfen? Was ist denn dieser Ruf? Wir haben gehört von der Heidi, ihr Ruf war jetzt wieder dieses Instrument auszupacken, das sauber zu machen, damit kein dumpfer Ton, sondern ein schöner, heller Ton rauskommt. Was war denn der Ruf an Israel? Es ist gleichzeitig das Geburtsdatum Israels, nämlich der Ruf aus der Sklavenschaft in Ägypten in die Freiheit. Der Ruf in die Freiheit. Das ist der zentrale Ruf an Israel. Und genau das in Klammern machen diese Großgrundbesitzer kaputt. Diesen Ruf in die Freiheit. Und deshalb ist Gott hier durch Jesaja so wütend und so klar und so deutlich. Er kann das nicht einfach hinnehmen, weil das größte Geschenk an Israel ist. Die Freiheit aus der Sklavenschaft in Ägypten. Frei, um in einem Land mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, zu arbeiten, zu leben und einander auch frei Räume zu schaffen. Und deshalb hat er zweitens ihnen noch die Gebote gegeben. Die Gebote sind im Grunde die Weisungen zum Leben. Wenn ihr die unter euch lebt, und deshalb hat er nur 10 gehabt. So wenige und so zentrale. Die zusammengefasst werden können: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Greif nicht das Gut anderer an, sondern im Gegenteil. Fördere den anderen in seinem Gut, dass er auch Lebensraum hat. Dazu sind die 10 Gebote da. Dass Freiräume entstehen, Lebensräume, Freiheit, um das Gute zu leben, die guten Gaben zu leben. Dazu hat Gott Israel gerufen. In Hosea 11,1 wird es ganz kurz zusammengefasst, weil wir ja beim Rufen sind heute. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Das ist das Ursprungsdatum, das ist unser Gen. Und im Neuen Testament, Galater 2, heißt es: Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch nicht wieder in die Knechtschaft der Sünde und des knechtischen Jochs hineinzwängen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Freiheit ist immer Freiheit von und Freiheit zu. Freiheit ist nie beliebig. Wenn ich frei bin von etwas, dann heißt es nicht, jetzt kann ich machen, was ich will. Freiheit ist immer die Freiheit, sich für etwas einzusetzen, dann etwas mit meiner Freiheit zu machen, mit dem Saxophon uns heute Morgen zu erfreuen, mit dem Dasein und dem offenen Ohr nachher nacheinander hören, die Freiheit zuzuhören. Freiheit ist immer zu etwas da, nicht nur von. Dieser Individualismus in unserer Gesellschaft, wo jeder Freiheit so lebt, und die nimmt ja zu, dass man nur noch nach seinem Gürtle guckt und seinem Wohlergehen. Da fehlt das Wesentliche. Freiheit ist immer Freiheit zu. Und dazu hat Gott Israel gerufen. Wenn ein Fremdling unter euch wohnt, dann nehmt von ihm Lasten ab und helft ihm, dass er unter euch auch einen Lebensraum bekommt. Diese Freiheit von Ägypten, Befreiung, hat Israel als ein Gen in sich entdeckt, den Fremden unter sich willkommen zu heißen. Das war mit in den 10 Geboten drin. Weil ihr aus Ägypten befreit seid, deshalb sorgt euch auch um den Fremden unter euch. Heißt ihn willkommen. Legt kein Joch auf ihn. Und später in Jesaja heißt es ja, das ist ein Fasten, wenn ihr jedes Joch, jede Bedrückung, die ihr auf einen anderen gelegt habt, von ihm nehmt. Dann wird eure Sonne aufgehen und eure Heilung wird schnell voranschreiten. Das heißt, wir könnten uns heute Morgen mal fragen, wo tue ich durch Vorurteile, durch Gleichgültigkeit einen anderen bedrücken? Und wo will Gott mir heute Morgen auch ein Stück durch seinen Geist wieder diese Freiheit wachrufen? Wie kann ich für den anderen sein, dass er es leichter hat, dass da was weggenommen wird? Wo habe ich mich beleidigt oder stolz von einem anderen zurückgezogen? Und wo will mir Gott die Freiheit zurückgeben, mich für den anderen wieder so zu interessieren, dass er aufleben kann? Freiheit von und Freiheit zu. Zum Leben. Für mich war eines der größten Freiheitserlebnisse in meinem Christsein, dass ich mich mit meinen Eltern und mit Menschen versöhnt habe, wo ich in meinem Leben den Eindruck hatte, da ist was schief gelaufen, da war was Schweres auf mich gekommen und wo ich sie nicht mehr in der Anklage gelassen habe, sondern wo ich sie entlassen habe aus der Anklage und gesagt habe, ihr habt euer Bestes getan. Das, was euch nicht gelungen ist, das vergebe ich und das nehme ich an. Und ich nehme das an, was ihr mir gegeben habt, als ein Segen. Da ist Freiheit in mein Leben reingekommen, dass ich anderen nicht ständig nachtrage. Und es war ein Prozess der Versöhnung über Jahre, aber der hat eine ungeheure Freiheit in mein Leben gebracht. Und wenn heute andere Menschen auch ein Stück beschwerlich es auf mich legen und für mich unverständlich reagieren, dann weiß ich innerlich, was ich zu tun habe. Damit ich wieder in die Freiheit komme und mich nicht abhängig mache von dem Verhalten anderer, sondern dass ich wieder aussteige aus dem, warum hat er mir jetzt das getan? Warum, der könnte doch anders sich verhalten. Und dass ich dann eher da reinkomme, so war es jetzt. Und ich lasse das los, ich vergebe es ihm und überlasse es Gott. Dann komme ich wieder in eine Freiheit und kann mich dem anderen wieder zuwenden, trotzdem, was da war, und kann ihn neu achten. Das ist meine Freiheitsgeschichte. Ihr könnt mal bei euch so durchbuchstabieren, was raubt euch in eurem Leben die Freiheit? Was sind es bei euch so für vielleicht Mechanismen, Gedanken? Was nimmt euch so gefangen, dass ihr nicht mehr frei seid, um das zu leben, was Gott in euch reingelegt hat? Warum haltet ihr was zurück, was Gott euch geschenkt hat? Und dann das mit Gott ins Gespräch bringen oder mit einem Mitchristen ins Gespräch bringen, damit wir da wieder in die Freiheit reinfinden. Deshalb brauchen wir übrigens auch unsere Gottesdienste, dass wir einander zur Freiheit verhelfen. Wir schaffen es oft nicht allein, wenn wir nur für uns immer rumhirnen. Warum geht es mir gerade so, wie mir es geht? Und warum ist es nicht so gut? Und woran liegt es oder so? Und dann kreisen unsere Gedanken rum immer wieder 10.000 Mal, 100.000 Mal in der Nacht und so. Und dann tut es manchmal gut, einfach auf einen anderen zuzugehen. Zu sagen, du, ich möchte es mal vor dir aussprechen, damit es ein bisschen mehr klarer wird. Und im Gespräch und im Gegenüber kann das sich oft klären. Was ist denn der Grund, warum ich gerade nicht so frei bin? Warum kann ich dem anderen nicht segnen? Wir haben ja hier drin im Gerichtswort den letzten Satz: Ich will machen, dass der Regen nicht mehr auf das Land kommt. Und was ist das? Das ist eine der zentralen Inhalte des Segens, die sich durch die Bibel zählt. Segnen ist Fruchtbarkeit fürs Land, Fruchtbarkeit für den Menschen, Fruchtbarkeit fürs Miteinander, Fruchtbarkeit in der Liebe zu Gott. Und wenn ich nicht mehr in meinem Alltag daran denke, andere zu segnen, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass ich so sehr mit mir beschäftigt bin und auf mich zurückgeworfen bin und nicht mehr in dieser Freiheit lebe, andere zu segnen, andere zu sehen und ihnen Wohl zu wünschen. Da könnte ich dann auch mal drüber nachdenken, wenn ich nicht mehr segne. Was ist da? Warum segne ich? Warum bin ich nicht mehr in diesem Fluss des Segens? Das ist eine zentrale Berufung. Nicht nur Abraham hat es gekriegt. Wir alle, wir sind Abrahams Kinder. Du sollst ein Segen sein für viele. Das Tragische hier in dieser Situation bei Jesaja ist, dass dieser Ruf Gottes verhallt. Die machen weiter. Was dann? Und da habe ich jetzt das Zweite. Es gibt ja nicht nur die, an die jetzt dieses Wort, das Liebeslied, als Ruf zur Umkehr gesprochen ist und als Gerichtsspruch, weil Gott so sehr leidet, sondern es gibt eine zweite Gruppe, nämlich die, die unter denen, zu denen er hier spricht, leiden. Und da habe ich mich gefragt, dies übersieht man dann fast, was ist der Ruf an die, die unter denen hier leiden, unter den Großgrundbesitzern? Was ist der Ruf an euch, an uns, die wir unter anderen leiden, die in der Sünde verharren? Ob das gesellschaftlich ist oder ob das im Persönlichen ist. Wozu ruft Gott die, die unter anderen leiden? Und da habe ich zwei Dinge entdeckt. Das erste, überlasst diese Menschen, die nicht umkehren, meinem gerechten Richten. Ich bin der Richter. Ihr müsst sie nicht richten. Auch wenn wir manchmal, und das kommt ja in den Klagepsalmen auch zum Ausdruck, dass man manchmal sagt, am liebsten Gott, hau ihm den Kopf ab. Oder, also am liebsten wirf ihn ins Meer. Oder, so ist uns ja manchmal. Wenn wir jemanden sehen oder auf der politischen Bühne, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, dass man, und das darf man, das sind die Klagepsalmen, dass wir das Gott hinschleudern. Aber der macht genau das. Wenn er es Gott hinschleudert, dann wendet er sich an den Herrn dieser Welt, an den Richter dieser Welt. Und dann irgendwann sagt er, aber ich vertraue darauf, Gott, dass du das Recht zurechtbringst. Das wäre das Erste, wozu wir gerufen sind, als die, die leiden unter anderen. Und die Schwarzen, die jahrhundertelang unter den Weißen gelitten haben, die haben das in diesen Spirituals gemacht. Da haben sie Gott das entgegengebracht. Und das ist das eine, dass wir das vor Gott bringen, unser Leid klagen. Und da haben wir jetzt auch am Mittwoch wieder den Gebetsabend, wo wir das auch tun können. Und das Zweite ist noch mein Wichtigeres. Wenn Gott uns gerufen hat, die sündigen und uns, die wir uns als die empfinden, die unter den Sünden anderer leiden. Wenn er uns zu einem edlen Tropfen gemacht hat und gerufen hat, ein Segen für andere zu sein, dann ruft er uns zur Trotzkraft, so nenne ich es heute Morgen mal. Er ruft uns zu einem Leben in der Trotzkraft, nämlich trotzdem mit der Kraft, die mir gegeben ist, nicht zu fluchen, sondern Versöhnung zu suchen. Also uns aufzumachen und das, was Gott uns gibt, einzubringen in diese Welt. An versöhnender Kraft, an segnender Kraft. Uns nicht in die Bitterkeit, in die bittere Traube verwandeln zu lassen. Nicht verbittern zu lassen über dem, was wir erleben von anderen. Das ist die zweite Berufung, der zweite Ruf. Lasst euch nicht verbittern. Denn wenn wir so wie die anderen werden, dann sind wir auch bittere, saure Trauben. Und Gott ruft uns, lasst euch nicht verbittern, sondern lebt in der Versöhnung, bleibt in der Versöhnung. Was ist das Gemeinsame zwischen dieser ersten Gruppe und der zweiten Gruppe? Es wird hier nicht genannt mehr, weil ja die erste Gruppe scheinbar diesen Ruf nicht mehr hört. Das Gemeinsame ist, dass Gott, und das ist das leise Rufen, dass Gott die in der Sünde verharren und die gerade nicht rauskommen, aber auch die darunter leiden, zur Umkehr ruft. Der leise Ruf, den höre ich hier auch. Kehrt um, denn ich will euch beide zum edlen Tropfen machen. Amen.